So, ich werde einmal ein anderes Mikrofon ausprobieren. Jetzt müsst ihr sagen, ob ihr mich hört. Ja, bin ich gut zu hören? Das ist wichtig, wenn wir... Das ist aber ein sehr Unterschied, ob ich mich bücke oder nicht. Ne? Gut, also ihr müsst dann am Ende sagen, ob das so in Ordnung ist oder nicht, ob man das so mit diesem neuen Mikrofon machen kann. Aber mit diesem Mikrofon bin ich nicht so sehr an die Kanzel gebunden. Und ich fühle mich gerne etwas freier, wenn es erlaubt ist. Wir wollen uns heute über das Dienen Gedanken machen. Nun, die Überschrift, die ich über die Predigt gesetzt habe, ist der besondere Diener. Dann könntet ihr euch vielleicht fragen, wer ist denn dieser besondere Diener? Und gibt es überhaupt Unterschiede im Dienen? Sind nicht alle gleich? Haben nicht alle eine Gnadengabe und einen Dienst in der Gemeinde? Vielleicht nicht so regelmäßig, aber in gewisser Weise sollten Christen doch eigentlich immer Diener sein oder etwa nicht. Nun, worum es mir heute geht, ist, es geht um Diakone. Ich denke, die meisten werden davon schon gehört haben. Diakon ist für uns schon aus dem Deutschen von der Sprachgebrauch her irgendwie etwas Besonderes. Er hat eine andere Stellung als die anderen in der Gemeinde. Wenn man aber die Bibel sehr genau untersucht, so muss man sagen, dass Diakon übersetzt einfach nur Diener ist. Und wenn wir dann beispielsweise Stellen lesen, wie in 1. Petrus 4, Vers 10, wo Petrus sagt, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, dann müssen wir sagen, er sagt, macht Diakonie aneinander, dient. Nichts anderes. Immer wenn im Neuen Testament von einem Diener die Rede ist, wird von einem Diakon gesprochen. Paulus sagt zum Beispiel, der Timotheus ist ein treuer Diener. Was er damit sagt, ist, der Timotheus ist ein treuer Diakon. Wenn er sagt, ich sende euch den Titus, dann sagt er, ich sende euch den treuen Diener, den Diakon Titus. Nun könnte man sich fragen, woher wissen wir jetzt, welcher Diener ist einfach nur ein durchschnittlicher Diener und welcher Diener soll denn jetzt ein Diakon sein? Ist das einfach nur die Wahl der Übersetzer gewesen, wann sie Diakon schreiben und wann sie Diener schreiben? Macht das jeder für sich aus? Oder ist das eine rein geschichtliche, also historisch entstandene Amtseinteilung in der Kirche? Und wir müssen leider tatsächlich sagen, wenn man in der Christenheit die Frage stellen würde, was macht ein Diakon, was ist seine Aufgabe? Ich bin mir sicher, wir würden auch in unserer Gemeinde unterschiedliche Antworten bekommen. Aber es gibt sehr viele verschiedene Arten von Antworten. Es gibt Gemeinden, in denen die Diakone die Leitung der Gemeinde haben und die Ältesten, die Prediger, die Aufseher sind Angestellte mit dem Ziel, angestellt zu predigen. Aber sie leiten die Gemeinde nicht. Da haben sozusagen die Diener den Herrn den Rang abgelaufen, könnte man schon fast sagen. Es gibt andere, die sagen, Diakone, das sind die geringsten Diener, die allergeringsten, die Diener, also die, die wirklich dienen, das sind die Diakone. Also sie putzen die Toiletten, sie rücken die Stühle zurecht und sie sorgen dafür, dass die Heizung funktioniert. Das sind Diakone. Und wir möchten heute... Und das wird keine so einfache Aufgabe sein. Wir möchten heute anhand der Bibel herausfinden, was sagt die Bibel über verschiedene Art von Diener und im Besonderen, was wir heute Diakone nennen. Was sagt sie darüber? Das Wort Diakon ist eine Translation aus dem Griechischen. Das heißt, wir haben sozusagen das griechische Wort, normale Wort für Diener genommen und haben es für ein ganz besonderes Amt verwendet, als Fachbegriff. Ja? Ähnlich macht man das zum Beispiel mit Pastor, als Hirte. Oder ähnlich ist es auch mit Bischof, das ist der Aufseher. So kann man verschiedene Worte, man nimmt sie aus dem Griechischen, weil es in der eigenen Sprache für uns im Deutschen nichts so Passendes gibt. Wir nehmen sie aus dem Griechischen, um ein bestimmtes Amt zu beschreiben. Nun, für all diese Dinge wollen wir uns heute einmal ein Bild aus der Bibel machen. Wir werden als Grundlage 1. Timotheus 3, Verse 8 bis 13 anschauen. Ich bitte euch, diese Stelle aufzuschlagen und dass wir die gemeinsam lesen. 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Dort regelt Paulus er regelt nicht wirklich die Aufgaben der Diakone, aber er regelt die Einsetzung der Diakone, was es so mit sich bringt. Nun sagt er Folgendes: Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden und dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, werden sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus erwerben. Bevor wir weiterfahren, lasst uns noch einmal still werden und ich möchte Gott um die Weisung und Weisheit bitten. Unser Vater im Himmel, wir möchten aus deinem Wort studieren, was Diakone tun, wofür du sie gedacht hast und inwiefern wir alle als Diener mit etwas davon lernen können. Ich bitte dich, dass du uns die Weisheit gibst, aus deinem Wort wirklich die Wahrheit herauszufinden und nicht unsere eigenen Vorstellungen hineinzulesen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Nun, ich habe die Predigt in 4 Punkte unterteilt. Wir wollen uns einmal allgemein anschauen, Diener in der Gemeinde, das wird kurz und schnell sein. Dann wollen wir uns als zweites die Diakone ansehen und die Frage stellen, sind das besondere Diener? Dann wollen wir uns als drittes die Anforderungen an die Diakone genauer anschauen. Auch das wird nicht so ausführlich sein, wie man es tun könnte. Und als vierten Punkt wollen wir darüber reden, wofür wollen wir als Gemeinde Diakone einsetzen. Denn ich habe diesen Vortrag, wenn man so will, oder diese Themenpredigt nicht umsonst zwischengeschoben und mache nicht mit Epheser weiter, sondern der konkrete Anlass ist, wir wollen ab heute 2 Brüder aus unserer Mitte als mögliche Diakone vorstellen, werden sie dann in so eine genannte Probezeit hineingeben und werden, so Gott will, und da nichts dagegen spricht seitens der Gemeinde, am April sie zu Diakonen einsetzen. Das ist der ganz konkrete Anlass. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, über Diakone eine Themenpredigt zu halten, damit wir alle wissen, wie die Bibel Diakone versteht. Ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Selbst wenn irgendeiner von euch sagt, ich bin da noch nicht so überzeugt, ob das wirklich das ist, was Diakone sein sollen. Ich habe da eine andere Meinung. Ist nicht so schlimm, aber unsere Gemeinde wird diese Richtung gehen. Ja, wir werden jetzt nicht jeder bei seinem bleiben, sondern das ist das, was wir lehren, wie wir es sehen. Und alles andere, wenn jemand sagt, ich sehe das nicht so, Andreas, dann wollen wir darüber reden. Dann wollen wir darüber reden und uns darüber austauschen, bis wir zu einer Einheit kommen. Und solange bleibt das, was ich hier jetzt sagen werde, erst einmal die Basis. Das habe ich mir natürlich nicht alleine ausgedacht, sondern wir haben schon mit einigen Brüdern darüber intensiver geforscht, gelernt dazu, anhand eines Buches von Alexander Strauch. Und aus diesem Buch werde ich heute auch recht viel nehmen. Ich zitiere nicht viel wörtlich, aber inhaltlich kommt viel daher. Das ist das Buch Gottes Gemeinde unterstützen von Alexander Strauch. Er hat sich dort sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, was Diakone sind, und das ist ein sehr empfehlenswertes Buch zu diesem Thema. Gut, lasst uns zum ersten Punkt gehen. Diener in der Gemeinde. Ich hatte schon angesprochen, dass wir alle Diener sind. Petrus ruft dazu auf und sagt, dient einander. Paulus sagt an die Epheser, wir haben es gelernt damals, als wir durch den Epheserbrief Kapitel 4 gingen, Gott hat gegeben in die Gemeinde verschiedene Dienste, Hirten, Evangelisten, Lehrer, damit die Gemeinde zugerüstet wird und jeder seinen Teil aneinander ausüben kann an Diensten, damit wir gemeinsam wachsen zu ihm hin, zu Christus. Wir alle sind Diener. Jesus lehrte seine Jünger, zum Beispiel Matthäus 20, 20 bis 28, könnt ihr das nachlesen. Jesus lehrte, dass der Geringste derjenige sein wird, der im Himmel der Höchste sein wird. Also wer immer unter euch der Höchste sein will, der sei der Diener von allen. Was Jesus dort sagte, ist, er sei der Diakon von allen. Er benutzt dieses Wort Diakon. Wie gesagt, es gibt eben im Griechischen nur dieses eine Wort für Diener, Diakonie, und das wurde immer wieder benutzt. Aber die Frage, die sich uns stellt, ist, gibt es denn unterschiedliche Abstufungen von Dienst? Und wir müssen in gewisser Weise schon sagen, ja, gibt es. Denn stellt euch Josef vor, er wurde als Sklave verkauft und was hat er am Anfang gemacht? Niedrigste Sklavendienste. Aber später wurde er hochgehoben zum Haushalter. Er war der Höchste im ganzen Haus, außer die Besitzer selbst waren ihm nicht unterstellt. War er immer noch Sklave? Er war immer noch Sklave, er war immer noch Diener, er war immer noch seinem eigenen Herrn untertan. Es gibt also Diener, die über andere Diener gesetzt sind. Jesus sagt das zum Thema Haushalter. Er gibt das Beispiel, dass er sagt, jeder wird eine Gabe bekommen und wohl dem Diener, den Gott, wenn er zurückkommt, bei seinem Tun findet, was er tun sollte, nämlich die anderen Bediensteten, über die er gesetzt worden ist, zu versorgen. Auch Jesus benutzt immer wieder diese Beispiele. Paulus das Gleiche, er sagt, wir sind Haushalter Gottes und sind euch ein Vorbild gewesen. Wir finden also in der Bibel sehr oft, dass es eine unterschiedliche Rangfolge von Dienern gibt. Alle waren Diener, alle mussten dienen, alle hatten einen übergeordneten Herrn über sich, aber dieser Herr hat einzelnen Dienern unterschiedliche Aufgaben gegeben, unter anderem auch teilweise die Aufgabe, ihn zu vertreten, den Hausherrn zu vertreten, so wie das bei Josef der Fall war. So viel zum Gebrauch. So, nun gab es dort einen gewissen jungen Mann oder einen älteren Mann, das weiß ich nicht, der hieß Clarence D. Agin, der Dritte. Er hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie dieses Wort Diener früher gebraucht wurde, so von Jesu Zeit und die ersten Jahrhunderte. Und er hat über 700 Verwendungen dieses Wortes genommen, nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus anderen griechischen Literatur, sowohl aus der Kirchengeschichte als auch von solchen Texten, die mit dem Christentum nichts zu tun haben. Und er hat einfach geguckt, wenn die Griechen damals das Wort Diener benutzt haben, wie haben sie es verstanden? Wer war dort der Diener? Und was gab es für unterschiedliche Bedeutungen? Und er hat insgesamt 4 Bedeutungen herausgefunden. 4 grundlegende Varianten, wie dieses Wort gebraucht wurde, in unterschiedlichen Zusammenhängen, mal mehr als Nomen, mal mehr als Verb, und auf diese Details werde ich nicht heute eingehen. Aber ich möchte euch diese 4 Bereiche dieser Wortfamilie oder dieser Dienstgruppe vorstellen. Das eine, es wurde in besonderer Weise auch genutzt, wenn es im Zusammenhang von Tischdienst ging. Tischbedienstete. Wir haben auch in der Bibel solche Beispiele, zum Beispiel Lukas 17, 8 und Johannes 2, 9. Wir werden uns jetzt nicht alle Beispiele nochmal extra durchlesen, um der Zeit wegen. Das waren Kellner, die bestimmte Aufgaben im Tischbereich hatten. Oder es waren solche, die die Speisen zubereitet haben. Also sie waren allgemein in gewisser Weise mit der Essenszubereitung und mit dem Servieren von Essen tätig. Das waren also Diener. Wir würden heute diese Leute eher Kellner oder Köche oder irgendwie so ähnlich bezeichnen. Es gab einen anderen Bereich, wo man auch Diener benutzte, und das waren mehr so Hausdienerschaft. Und das war sehr, sehr weit und breit gefächert. Die haben alles Mögliche an Aufgaben im Haus gemacht, so wie der Hausherr ihnen gerade zuteilte. Und das waren seine Knechte, seine Diener. Je nachdem, was der Hausherr sagte, was sie tun sollten, mussten sie tun. Seien es Aufgaben im Haus oder auch Aufgaben, die den Herrn betrafen. Also wenn er sagte, sorg dafür, dass es mir gut geht und tu das und das, dann musste der Diener das tun. Wir könnten vielleicht sagen, dass dieses Wort für Diener in einem gewissen Sinne auf die Gemeinde zutrifft, also dort, wo jeder ein Diener ist. Jeder hat einen Dienst, jeder tut irgendetwas in diesem Haus Gottes, in der Gemeinde, um Gott zu ehren und Christus groß zu machen. Wir dienen einander, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir Gott dienen. Man könnte sagen, das ist das, was wir sehr oft in der Bibel als Dienst auch wiederfinden, in diesem Bereich, also in diesem Verständnis für das Wort. Dann gab es aber auch Diener, die in besonderer Weise als Sendboten oder für die Kommunikation gesandt wurden. Also Briefe, Post gab es ja, Briefe gab es, aber Post gab es so nicht. Also hatten die besondere Diener, die ausgesandt wurden, um Briefe oder auch um Gegenstände zu verschicken. Kommunikation und Sendung könnte man als Stichpunkt nehmen. Auch das, dafür gibt es in der Bibel einzelne Beispiele. Und das vierte, worum es ging, war, dass man dieses Wort Diener auch benutzte, um Vertretung und Hilfe zu geben. Jemand, der den Willen oder den Auftrag eines anderen umsetzte. Das war auch ein Diener. Also es war so eine Sonderbedeutung für dieses Wort Diakon. In vielen Zusammenhängen, die dieser gewisse Clarence Agin dort untersucht hat, in diesen Hunderten von Stellen, er sagt, in vielen Kontexten, also Zusammenhängen, ist die Vorstellung, die eines Untergebenen, der stellvertretend für seinen Vorgesetzten einen Auftrag erfüllt. Er hat komplette Autorität, die von Vorgesetzten delegierte Arbeit zu erledigen. Also da gibt es einen Vorgesetzten, vielleicht einen Herrn, der einen gewissen Bereich selber nicht ausführen kann oder möchte, und er nimmt sich einen besonderen Diener, eben auch einen Diakon, einen Diener, und überträgt ihm diese Aufgabe, die Autorität, in seinem Namen diesen Teil zu erledigen. Wir könnten vielleicht sagen, Josef war so ein Diener. Da hat der Potiphar den ganzen Haushalt dem Josef übertragen und gesagt, sorge du dafür, dass das alles funktioniert in diesem Bereich. Und Josef hat es getan. Er war ein Diener. So, nun, wenn wir jetzt 1. Timotheus 3 lesen und Paulus dort sagt, gleicherweise sollen auch die Diener ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel im Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Er sagt, sie sollen geprüft werden, und dann sollen sie eingesetzt werden. Dann stellen wir uns die Frage, welche Art von Diener meint er? Er meint doch bestimmt nicht alle. Er redet hier doch sehr offensichtlich von einer besonderen Gruppe von Diener. Wir können eine andere Stelle nehmen, auch von Paulus geschrieben, Philipper 1, Vers 1. Da geht es in dem Grußwort. Ihr solltet niemals Grußworte einfach überlesen. Und dann sagt Paulus Folgendes. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Schaut, er sagt, an alle Heiligen, also alle Gläubigen, sind Diener. Sie sollen einander dienen. Keiner von den Gläubigen soll sich als Herrscher ansehen, auch nicht der Älteste. Gar keiner. Aber trotzdem sagt Paulus, samt, also ich richte meinen Brief an alle Gläubigen in der Gemeinde, alle Gemeindemitglieder und auch an die Ältesten und Diakone. Also scheinen die Ältesten und die Diakone eine besondere Aufsichtsgruppe zu sein. Nun, was Paulus hier schreibt, ist, samt den Aufsehern und Dienern. Ja, er benutzt dort das Wort Diener. Es ist vielleicht auf die Schnelle schwer zu sagen, wen meint Paulus hier mit Dienern? Nun, was auffällt, und ich möchte hier auch, das habe ich eben von Alexander Strauch gelernt, mehrere Auffälligkeiten in den Unterschieden, wann welches Wort gebraucht wird, mit welcher Nuance, also mit welcher Teilbedeutung. In diesen Bereichen, also an Philippi, die Schlachterübersetzung übersetzt hier das Wort Diener mit Diakon und impliziert damit schon, also das heißt, sie deutet schon an, hier ist nicht der gewöhnliche Diener der Gemeinde gemeint, sondern ein besonderes Amt an Diener. Das gleiche eben auch in 1. Timotheus Kapitel 3, Verse 8 und ich glaube in Vers 13 wird das nochmal genannt. Folgende sieben Beobachtungen, einfach Beobachtungen, die ich von den vielen, die er gemacht hat, einmal herausgeschrieben habe. Zum ersten Mal werden sie in Philippi genannt. Davor werden die Diakone, also Diener, in diesem konkreten Zusammenhang mit dieser konkreten Bedeutung gar nicht genannt, weder in der Apostelgeschichte noch in früheren Briefen. Wir können daraus nicht ableiten, dass es die nicht gab, aber in Philippi werden sie zum ersten Mal genannt. Der Timotheusbrief ist später geschrieben worden. Nun, die zweite Beobachtung, das ist keine richtige Beobachtung, aber der Dienst des Diakonen wird von Paulus in 1. Timotheus 3 geregelt. Was auch auffällt, ist, dass Diakone immer im Plural an diesen Stellen genannt werden, also immer in Mehrzahl, was darauf hindeutet, dass Gemeinden eine Mehrzahl von Diakonen hatten, was uns aber nicht zwangsläufig ableiten lässt, dass es unbedingt eine Mehrzahl von Diakonen sein muss. Was hier auch auffällt, ist, dass Diakone immer im Zusammenhang mit Aufsehern genannt werden, sowohl an die Philipper, Aufseher und Diakone, als auch an die in Timotheus. Dort wird erst die Charaktereigenschaften von Ältesten geregelt und dann die von Diakonen. Und diese beiden Abschnitte werden mit dem Wort ebenso verbunden. Ja, der Älteste muss so und so und so sein. Ebenso sollen die Diakone so und so und so sein. Auch da gibt es wieder die Beziehung. Sie stehen mit Ältesten in Verbindung. Sie müssen konkrete Anforderungen erfüllen. Was man den Unterschied zu den Ältesten sieht, ist, sie müssen nicht lehren. Diakone müssen erprobt und bestätigt werden. Auch hier gibt es einen Unterschied zwischen den sonstigen Dienern in der Gemeinde. Wir alle sollen dienen, ohne dass man vorher erprobt und bestätigt. Aber bei dieser speziellen Gruppe von Dienern, die in Zusammenhang mit Ältesten und auch in Mehrzahlform in den uns vorliegenden Texten in der Bibel genannt wird, ist es eine Erprobung notwendig. Sie müssen sich also bewähren. Du kannst nicht einfach jeden nehmen. Und wir können daraus auch ableiten, sie haben ein offizielles Amt inne. Es ist nicht der gewöhnliche Dienst, den wir aneinander tun, sondern es ist ein bestimmtes offizielles Amt, in das sie eingesetzt werden. Nun, wenn wir alles zusammennehmen, und ich möchte hier an dieser Stelle den ganzen Weg der Entscheidung mit diesen vielen Stellen in der Bibel, die über den Dienst sprechen, abkürzen und werde euch einfach das Ergebnis sagen. Ich bin davon überzeugt, das sehen auch Daniel und Viktor so, mit denen zusammen ich dieses Buch durchgegangen bin. Noch weiß ich auch von keinem anderen der Brüder in der Gemeinde, die es anders sehen würden. Wir sind davon überzeugt, dass die Diakone die vierte Bedeutung, also dieser besondere Teil, den vierten Bedeutung dieses Diakon-Wortgruppe haben. Ich werde das nochmal vorlesen, damit es euch eine Erinnerung ist. Ein Diakon in diesem Sinne, der ein Amt innehat mit einer besonderen Verantwortung, der erst erprobt und geprüft wird, und wir werden noch ein bisschen genauer darüber sprechen, dieser Diener, dieser Diakon ist jemand, der den Willen oder den Auftrag eines anderen umsetzt. Er ist sozusagen ein Assistent. Man könnte ihn als Assistent bezeichnen. In vielen Kontexten ist die Vorstellung die eines Untergebenen, der stellvertretend für seinen Vorgesetzten einen Auftrag ausführt. Er hat komplette Autorität, die von Vorgesetzten delegierte Aufgabe auszuführen. Sprich also, es gibt einen, der über ihm steht. Und dieser, der über ihm steht, über diesen Diener, der gibt dem Diakon eine Anweisung, eine Aufgabe. Und dieser Diakon tut diese Aufgabe. Er hat volle Autorität, diese Aufgabe auszuführen. Aber es ist nicht seine eigene Idee, sein eigenes Vorangehen, sondern es ist etwas, was vor ihm von seinem Vorgesetzten gesagt wurde. Das ist die allerwahrscheinlichste Bedeutung des Wortes Diakon, wie Paulus es in 1. Timotheus 3, Vers 8, diesen Text, den wir uns angeschaut haben, benutzt. Wie gesagt, wenn jemand von euch anderer Meinung ist, können wir sehr gerne darüber auch reden, aber mir scheint es so am wahrscheinlichsten zu sein. Demnach könnte man sagen, ein Diakon oder die Diakone sind die Helfer der Ältesten, die Assistenten der Ältesten. Dort, wo der Älteste Schwierigkeiten hat, all die Aufgaben, die er hat, in einer Gemeinde auszuführen, dort setzt er vielleicht andere, die nicht selbst Leiter sind oder Älteste, die nicht diese Aufseherfunktion haben, aber er nimmt sie und setzt sie für bestimmte Teilbereiche ein, gibt ihnen den Auftrag, für etwas zu sorgen, damit er als Ältester sich nicht darum kümmern muss und dass dieser Diener, sein Assistent, also sein Diakon macht. Diakone, so könnte man zusammenfassen, unterstützen die Ältesten am besten, wenn sie den Ältesten helfen, ihren Fokus auf die Aufgabe mit der höchsten Priorität zu setzen, nämlich Gottes Herde mit dem Wort Gottes zu leiten, zu weiden. Und wir haben einen Präzedenzfall für diese besondere Art von Dienern. Wir haben eine wunderbare vorbildliche Gemeinde in der Bibel. Das ist die erste Jerusalemer Gemeinde. So wie sie eins waren, ein Leib und eine Seele, wird man das danach wohl von kaum einer Gemeinde sagen können. Wir lesen von dieser Gemeinde in Apostelgeschichte. Und dort gehen wir mal zu Kapitel 6, wer das nachfolgen möchte. Diese Gemeinde, diese Vorzeigegemeinde hatte ein Problem. Also gerade mal gab es eine Gemeinde und das war die Gemeinde, die mit so vielen Wundern und mit so vielen außergewöhnlichen Leuten bestückt war. Die Apostel selbst waren drin und haben geleitet. Man könnte schon fast sagen, was kann da noch schief gehen? Und es ging schief. Also müssen wir nicht meinen, bei uns wird es nicht schief laufen. Die Frage ist nicht, ob Probleme auftreten werden oder ob Irrlehren auftreten werden, ob Streitigkeiten auftreten werden. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und damals gab es das Problem der Witwenversorgung. Viel Armut. Die ersten Gemeinden in den ersten Jahrhunderten hatten sehr viel mit viel Armut zu tun. Wir wissen aus der Geschichte, dass es bis in viele Jahrhunderte ein ganz besonderer Bereich für die Diakone war, arme Leute zu versorgen in gewisser Weise. Und nun hatten sie alles gemeinsam und sie haben die Witwen in besonderer Weise versorgt. Nun gab es dort die Hellenisten, das waren die griechisch geprägten, also griechisch kulturell geprägten Juden, die nicht so sehr in Juda aufgewachsen waren, sondern die eher in den verschiedenen griechischen Städten oder römischen Städten aufgewachsen waren. Ja, und dann gab es aber auch die hebräischen Juden, die sehr stark in der hebräischen Kultur geprägt waren. Und die Apostel, die haben das Geld verwaltet als diejenigen, die die Gemeinde leiten sollten und haben auch verteilt. Und nun kam es so, dass die hellenistischen Witwen benachteiligt wurden in der Verteilung der Güter, der Hilfsgüter. Kulturelles Problem, okay? Das, was uns immer wieder auch Probleme bereitet, hatten die damals schon. Und nun setzen sich diese Apostel zusammen und sagen, es ist nicht gut. Denn wir haben jetzt, gerade weil dieses Problem entstanden ist, weil wir uns dafür sorgen müssen, dass auch wirklich jeder alles bekommt, was er will, was er braucht, und es nicht zu einer Benachteiligung kommt, wie es automatisch immer wieder dazu kommt. Dadurch waren die Apostel jetzt in ihrer eigentlichen Funktion als diejenigen, die gelehrt haben, die also im Studium des Wortes, in der Verkündigung des Wortes und im Gebet in erster Linie stehen sollten. In dieser Hauptaufgabe waren sie behindert durch eine Nebenaufgabe, die sie auch hatten. Was sagen die Apostel dazu? Es ist nicht gut. Lass uns da mal hineinschauen in die Apostelgeschichte, Kapitel 6. Ich werde diesen Abschnitt einmal vorlesen. Da sagen sie, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Vers 2. Es ist nicht gut. Beim Tisch zu dienen ist nötig. Es gibt viele notwendige Aufgaben in der Gemeinde. Aber wenn die anderen Aufgaben, die Ältesten, so stark vereinnehmen, dass sie ihrer Hauptaufgabe, Wortverkündigung, nicht mehr gut nachkommen können, dann ist es nicht gut. Und die Lösung, die sie hatten, war, sagt, sucht euch 7 Männer, die voll Heiligen Geistes und Glaubens sind, und die wollen wir darüber einsetzen. Nun, ich werde über die vielen Details in diesem Text nicht mehr sprechen. Diese Männer waren wahrscheinlich vielfach aus den griechisch geprägten Juden. Auch ein Proselyt war dabei, also einer, der eigentlich Heide war, aber zum Judentum gewechselt ist. Also sie hatten gutes Gemisch, das ist noch etwas, was wir lernen können von ihnen. Auf jeden Fall haben sie 7 Männer ausgewählt und sie haben die gesetzt. Und dann wird das so kommentiert in Vers 4, das Ziel, das sie hatten, war, wir aber, also wir wollen diese über jenen Dienst einsetzen, wir wollen diese 7 für diesen Dienst am Tisch einsetzen, wir aber, die Apostel, wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Nun, ich nehme stark an, dass dieser Präzedenzfall, also dieser Handlung, wie haben die Apostel dieses Problem gelöst? Sie hatten eine Aufgabe, die Erfordernisse in der Gemeinde haben sie von ihrer Aufgabe weggelenkt. Sie erkannten, das ist nicht gut, was machen wir jetzt? Und sie haben Männer genommen, für diesen besonderen Dienst eingesetzt, damit sie ihre Hauptaufgabe wieder machen können. Und zwar komplett, ganz. Nicht nur teilweise. Ich nehme an, dass dieses Vorbild den Paulus sehr beeinflusst hat. Wir können nicht sagen, dass diese 7, die den Tischdienst bekamen, Diakone waren, weil sie als solche nicht bezeichnet werden. Vielleicht war das so etwas wie Vorläufer oder man könnte sie trotzdem als Diakone bezeichnen, aber die Bibel nennt sie so nicht. Aber möglicherweise hat das den Paulus dazu bewegt zu sagen, das sind besondere Diener, die sollen dafür eingesetzt werden, für bestimmte Aufgaben. An dieser Stelle, wo Paulus an Timotheus die Anweisung gibt, wie Diakone einzusetzen sind, sagt Paulus aber nicht, was die Diakone machen. Er sagt nicht, sie sollen beim Tischen bedienen oder sie sollen den Armen helfen oder sie sollen das Geld verwalten. Es gibt keine klare Regelung, was sie tun. So, wenn die Bibel uns in dieser Hinsicht nicht eine klare Ansage gibt, dann können wir davon ausgehen, dass der Bedarf entscheidet, was es sein soll. Also, jede Gemeinde darf selbst das, was die Bibel uns offen lässt, entscheiden, was ist es bei uns zu unserer Zeit, in unserem konkreten Fall, mit den Möglichkeiten, die wir haben, das heißt also mit den Dienern und Gaben, die wir haben, wie können wir dafür sorgen, dass die Ältesten ihre Hauptaufgabe ungeteilt machen können, ohne dass sie von ihrer Hauptaufgabe zu predigen und im Gebet zu sein wegkommen. Und das ist entscheidend. Und das ist auch das, was für uns wichtig ist. Das heißt also, die Aufgaben eines Diakons, sie werden von den Ältesten festgelegt, denn wir können davon ausgehen, dass in erster Linie die Ältesten wissen, wo ihre Hauptprobleme sind, weshalb sie ihren Hauptpriorität nicht erfüllen können. Die Ältesten sollten diese Aufgabenbereiche ganz konkret benennen und anweisen. Und Diakone können sowohl administrative, verschiedene organisatorische Aufgaben beinhalten oder auch pastorale, also Hirtenaufgaben in der Gemeinde machen. Und weil sie also die Helfer von den Ältesten sind, von den Aufsehern, haben sie auch fast die gleichen Eigenschaften, die Ältesten haben sollen. Und das ist das, was wir wieder in Timotheus Kapitel 3 lesen. Und da sagt Paulus, gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein und so weiter. Also in der gleichen Weise, wie die Ältesten besonderen charakterlichen Anforderungen entsprechen sollen, sollen es auch die Diakone tun. Und nun reiht er dort einiges auf und ich werde sozusagen in Stichpunkten einmal durchgehen. Ehrbar, das griechische Wort, Semnos beschreibt, eine Einstellung und Verhalten, die ihre Bewunderung anderer einbringt. Also das ist jemand, ehrbar ist jemand, der eine Einstellung und eine Haltung hat, wo andere Leute hochschauen, wo sie sagen, ja, wow, das ist eine gute Einstellung, eine gute Haltung. Das ist ein ehrbarer Mann, das ist eine ehrbare Frau. Also ihre Einstellung und ihr Verhalten soll den Respekt der anderen gewinnen. Weiter sagt Paulus, sie sollen nicht doppelzüngig sein. Heißt also, dieses Dialogos drückt aus, nicht zu dem einen das sagen und zu dem anderen das andere sagen, je nachdem, wo es mit welcher Aussage sich besser schwimmen lässt. Eine Richtung, eine Linie, ein Mann eines Wortes. Sie sollen nicht viel im Weingenuss ergeben sein. Und es bedarf sicherlich keiner Erklärung, dass hiermit nicht nur Weingenuss, sondern auch jede andere Art von berauschenden Mitteln zu verstehen ist, die im Verstand ein bisschen eintrüben. Es sollen Männer sein, die nicht nach schändlichem Gewinn streben, also keinen unrechtmäßigen Gewinn, gesetzeswidrig wie Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, Gewinne im Graubereich, das Ganze so drehen, dass die Bevölkerung schon sagt, das ist kein sauberer Mann, aber man kann ihn nicht fassen. Rechtmäßigen Gewinn mit unlauteren Absichten zu kriegen, ist genau das Gleiche. Also wenn jemand sagt, ich mache doch alles legal, aber schaufelt und man ihm die Geldliebe ansieht, man den, die Gier nach Reichtum merkt, so einer fällt durchs Raster. Sie sollen nicht nach schändlichem Gewinn streben. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Ich zitiere: Geheimnis des Glaubens umfasst sehr wahrscheinlich nach dem, also es ist ein paulinischer Ausdruck, und umfasst die charakteristische Wahrheiten des Evangeliums. Und diese Wahrheiten des Evangeliums soll der Diakon festhalten, in seinem Leben einbringen. Er soll diesen Glauben bewahren und leben. Er soll Mann einer Frau sein. Dieser Ausdruck wird sonst auch nirgends gebraucht, außer bei Paulus an ein paar Stellen. Und viele fragen sich, was er damit gemeint hat. Wir wissen es heute nicht, aber am wahrscheinlichsten ist es ebenfalls so eine paulinische Redewendung, die die positive Tugend der Treue in der Ehe hervorhebt. Es bezeichnet womöglich so eine exklusive Hingabe an den eigenen Ehepartner. Einige wollten darin lesen und sagen, er darf nur einmal verheiratet sein. Andere lasen darin und sagen, er darf nur eine Frau haben und nicht viele Frauen, weil es damals möglich war, viele Frauen zu haben. Andere sagten, das darf kein Geschiedener sein. Nun, wir müssen an dieser Stelle die anderen biblischen Lehren über Ehe und so weiter mit hineinnehmen und sagen, natürlich darf es keiner sein, der unrechtmäßig geschieden ist. Es darf auch keiner sein, der fremd geht und dafür bekannt ist. Wir können aber nicht zwangsläufig aus diesem Abschnitt lesen, dass er unbedingt verheiratet sein muss. Die Betonung liegt ja nicht, er muss Mann einer Frau sein, also er muss Ehemann sein, sonst darf er das nicht tun. Sondern die Betonung liegt hier auf Mann von einer Frau. Ja, nicht zwei, drei, vier, fünf. Und wenn wir das in diesem Sinne interpretieren, und ich würde das so vorschlagen, dass es sozusagen um eine exklusive Hingabe an seine eigene Ehefrau ist, dann würde das auch beinhalten, ein Diakon darf nicht jemand sein, der zwar nur eine Frau hat und noch nie geschieden war, und noch nie fremdgegangen ist, aber er ist bekannt dafür, gerne mal zu flirten. Als Frauenheld ist er vielleicht bekannt. Das wäre nicht gut. Auch so einer verliert dann in meinen Augen die Legitimation, diesen besonderen Dienst auszuüben. Er soll den Kindern und dem eigenen Haus gut vorstehen. Auch aus dieser Aussage können wir nicht automatisch rückschlussfolgern und sagen, er muss unbedingt Kinder haben. Denn dann müssten wir auch sagen, dann muss er aber auch unbedingt ein Haus haben und ein Gesinde, dem er vorstehen kann. Denn es heißt ja hier, er soll seinem eigenen Familie, seinen Kindern und seinem Haus vorstehen. Die hatten damals früher häufiger, gerade wenn es gut gestellte Menschen waren, sie hatten ihre Familie, aber sie hatten auch ein Gesinde, ein Haus, einen Betrieb, einen Gutshof, Angestellte, Sklaven. Und er musste sowohl seine eigene Familie gut führen können, als auch alles andere. Und wenn wir sagen, dieser Satz bedeutet, wir müssen unbedingt eine Kinder haben, sonst darf er nicht Diakon sein, dann müssten wir auch sagen, er muss auch unbedingt Bedienstete haben, sonst darf er nicht Diakon sein. Und das macht gerade in unserer heutigen Zeit keinen Sinn. Oder hat jemand von euch Bedienstete, ohne dass ich es wüsste? Also wir können daraus nicht lesen, er muss Kinder haben. Aber es ist eine Möglichkeit zu sehen, wie steht er seine eigene Familie vor? Wie gut kann er vielleicht auch im Betrieb leiten? Hat er die Fähigkeit, Aufgaben, die man ihm gibt, Verantwortungen in größeren Bereichen, die er hat, auch wirklich gut und sicher zu machen? Oder geht er immer überall unter und macht das, was die anderen wollen? Und die Kinder führen ihn an der Nase herum. Stellt euch vor, wie willst du einen Diakon einsetzen, der sich von jeder Meinung in der Gemeinde leiten lässt? Das geht nicht. Es muss schon einer sein, der in seinem Leben bewiesen hat, er kann eine gerade Richtung gehen, eine Leitung in einem gewissen Sinne haben. Das muss schon da sein. Und der Familie ist eine gute Möglichkeit, das zu beobachten. Über die Frauen gibt es sehr viel Diskussion. Ist hier mit Frauen gemeint ihre Ehefrauen? Sie sollen auch ehrbar sein, nicht verleumderisch, sollen nüchtern, auch ihren Männern treu. Oder sind hier mit Diakoninnen gemeint, Diakonissen? Über diesen großen Streitpunkt will ich heute nicht eingehen, aber ich möchte nur so viel sagen. In unserer Gemeinde wird es bis auf Weiteres keine Diakoninnen geben, um das zu klären. Nun, das Letzte, was Paulus hier sagt, ist, sie sollen erprobt werden. Nun, ich möchte jetzt zu dem für uns ganz konkreten Teil übergehen, auch wenn ich weiß, dass ich schon überzogen habe. Wir wollen zwei Brüder als Diakone einsetzen. Ich hoffe auch, dass es nicht die zwei einzigen sein werden und sich diese Zahl noch weiter vergrößern wird. Momentan fangen wir aber erstmal mit zwei an. Das ist zum einen, wir wollen Daniel einsetzen als Diakon und Viktor. Die Aufgabenbereiche, über die wir momentan gesprochen haben, dass sie ihnen zufallen könnten, und das ist so ein Teil, den die Gemeinde jetzt prüfen muss und sie darin erproben in den nächsten Monaten und darüber nachdenken, ist es ihr geeigneter Aufgabenbereich oder ist es das nicht? Sollte man vielleicht etwas verschieben? Und dann wollen wir darüber reden. Ich stelle das jetzt nur so vor. Daniel wird für alles sorgen, was mit dem Mahl des Herrn zu tun hat. Das wird sein Aufgabenbereich sein. Vorbereitung, aber auch dafür sorgen, wenn wir Kranke haben, dass auch sie das Mahl des Herrn bekommen, dass keiner übersehen wird. Und Daniel wird auch für alles andere Organisatorische von Gemeindeveranstaltungen verantwortlich sein, wie zum Beispiel Gemeindetag, Taufen und Ähnliches. Nun, das bedeutet nicht, dass er alles selber machen muss. Er kann auch Aufgaben weiter delegieren. Aber er hat die Verantwortung dafür. Für die Gemeinde bedeutet das, wenn irgendeine Frage zur Abendmahl oder dergleichen entsteht, wenn irgendjemand sagt, uns auffällt beispielsweise, das wird zu knapp, das Geschirr, das wir haben, oder was weiß ich, irgendwelche Fragen dazu, oder jemand fällt auf, da ist jemand häufiger krank, er ist immer wieder nicht da, aber weil er nicht bettlägerig ist, hat der Daniel davon vergessen, und ihn daran erinnern, du, da ist jemand, der ist schon zweimal nicht, konnte nicht dabei sein, weil er jedes Mal eine schwere Grippe hatte. Wirst du ihn mal besuchen? Oder wenn der Daniel nicht kann, bittet er dann jemand anders. Aber die Gemeinde wendet sich mit all diesen Fragen an Daniel. Wenn es um Taufen geht, wo wollen wir taufen? Irgendwelche Dinge, die damit zu klären sind. Vielleicht das Essen. Was wollen wir essen? Wie viel von dem Ganzen? Bei dem Gemeindefeiertagen, wo soll das stattfinden? All diese Rahmenbedingungen, all das soll dann in Zukunft an Daniel gehen und von ihm weitergehen. Wenn es Fragen sind, wo Daniel sagt, oh, hier ist aber mein Aufgabenbereich zu Ende, das heißt, hier muss ich die Leitung fragen, dann wird er das tun. Aber um die Ältesten zu entlasten, sollte die Gemeinde all diese Fragen an die entsprechenden Diakone weiterleiten. Sonst macht das keinen Sinn, die Älteste zu entlasten. Wenn nämlich die Gemeinde immer noch würde zu mir kommen und sagen, da ist das noch, da fehlt das und wollen wir das mal machen, und ich das dann den Diakonen sage, dann bin ich nicht wirklich entlastet. Also es ist auch eine Mitverantwortung der Gemeinde, das so zu tun. Viktor wird, so war zunächst das Denken, für die Technik eingesetzt, wobei ich mich auch frage, wer wird es sonst machen? Und Viktor macht es ohnehin schon. Er wird also, was Technik bedienen, anschaffen, warten und so weiter ist, machen, aber auch so ein bisschen darüber hinaus. Also das heißt, alles, was die Gemeinde an Geräten kauft, an anfassbaren Besitztümern hat, das wird unter Viktors Leitung sein, die Dinge anzuschaffen, wenn nötig. Dann werden wir auch als Gemeinde klären müssen, vor allem aber im Leitungskreis, wie viel darf Viktor alleine verfügen und ab welcher Summe sollten wir dann schon die Leitung bzw. die Gemeinde fragen. Das sind so Feinheiten, die wir dann klären, wenn es soweit ist. Aber das würde es beinhalten, dass er tatsächlich bis zu einem gewissen Grad die Autorität hat, selbst zu entscheiden, ohne fragen zu müssen. Denn die Leitung soll entlastet werden. Er wird dann auch solche Gegenstände dann verwalten, beschaffen und dergleichen. Vieles, was damit zu tun hat. Was vorerst noch nicht drin ist bei Viktor, ist die Leitung des Gesangs. Und es bedeutet nicht, dass er das nicht weitermachen wird. Es ist nur, dass wir darüber bislang noch nicht bestimmt haben, dass er das auch in seinen Diakonbereich hineinfallen wird, dass er der Alleinige ist, der darüber die Verantwortung hat. Und das ist ein Bereich, über den man vielleicht noch nachdenken muss. Nun, die Phase des Erprobens. Die Bibel sagt nicht, wie lange solche Diener erprobt werden sollten. Aufgrund dessen, dass wir beide, Viktor und Daniel, schon lange kennen, denken wir, ist es nicht notwendig, eine lange Erprobungszeit zu machen, und wir werden 3 Monate veranschlagen. 3 Monate sind immerhin nicht fast nur eine Alibi-3-Wochen-Zeit, sondern es ist schon ein Zeitraum, wo man einiges feststellen kann, wo sich jeder darüber Gedanken machen kann, jeder zu Hause auch, die in der Gemeinde sind. Das sind die 3 Monate, die wir erstmal angesetzt haben, dann ist Ostern, nach Ostern ist dann April, und im April würden wir dann sie einsetzen wollen. Spätestens dann, aber vermutlich schon früher, wollen wir aber auch einen Leitungskreis einsetzen. Der Grund, warum wir das wollen, ist, wir haben nur einen Ältesten. Und die Bibel spricht aber immer von einer Mehrzahl von Ältesten. Und zwar immer. Es gibt keine Ausnahme, die ich kenne. Gott will nicht, dass ein Einzelner über eine Gemeinde herrscht. Und wenn einer falsch liegt, dann ist die Gemeinde schnell falsch. Weil aber momentan bei uns der Fall eben so ist, dass es nur einen Ältesten gibt, werden wir vorübergehend sozusagen eine Krückstocklösung machen und einen Leitungskreis bilden. Die Aufgabe ist, den Ältesten in verantwortungsvollen Entscheidungen zu unterstützen und zu kontrollieren, damit ich das nicht alleine machen muss. Aber es wird auch zunehmend schwerer, es in der gesamten Bruder, mit allen Brüdern zu machen. Es hat verschiedene Gründe. Wir sind nicht mehr ganz am Anfang der Gemeindegründung und müssen weitere Schritte gehen. Die Besetzung wird so sein, dass dort die Prediger und die Diakone dabei sein werden. Und in unserem konkreten Fall sind das dann außer meiner Person noch Stefan, Daniel und Viktor. Es würde dann ein Leitungskreis von 4 Männern sein. Wir würden als, nennen wir ihn mal Praktikanten, Philipp mit hinzunehmen. Das haben wir unter den Brüdern schon mal so besprochen. Wenn es Einwände gibt, sagt es, aber so war unser Gedanke. Philipp wird dabei sein, er wird natürlich auch mitreden dürfen, aber er wird keine Entscheidungsgewalt im Sinne einer Ältestenentscheidung oder Leitungsentscheidung haben. Er ist mehr als, weil er eben zu uns ausgesandt wurde, um hier zu lernen und zuzurüsten für eine spätere eigene Gemeindegründung. Vielleicht kann man das so sagen, so ungefähr, soll er lernen. Und er ist dann sozusagen als Praktikant dabei. Und das Ziel dieses Leitungskreises ist seine eigene Auflösung durch Einsetzen weiterer Ältesten. Also wir wollen mehr Älteste, und sobald es mehr Älteste gibt, würde der Leitungskreis dann auch aufgelöst werden. Lasst uns zum Schluss kommen und festhalten, Diakone sind Assistenten der Ältesten. Sie sind Helfer der Ältesten. Sie haben im Auftrag und in der Autorität der Ältesten zu handeln über den Bereich, der ihnen zugewiesen wurde. Und sie sollen das Ziel verfolgen, dass die Ältesten ihre Hauptverantwortung der Verkündigung des Wortes Gottes nachgehen können. Das in aller Kürze. Lasst uns jetzt zum Schluss beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Unser Gott und Vater im Himmel, Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass dein Wort Antworten auf alle Lebensfragen gibt. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du Männer berufen hast, die sich mit diesen Themen sehr, sehr tiefgehend auseinandergesetzt haben und sehr viel Zeit investiert haben, um das zu studieren und uns dieses Wissen mitzuteilen. Und auch wir sind durch deine Gnade und durch dein Wirken am Wachsen. Und wir brauchen mehr, ja, vielleicht darf ich sagen, ich brauche mehr Unterstützung darin. Und du möchtest, dass wir uns wirklich darauf, gerade als Leitung der Gemeinde, als Älteste, darauf fokussieren, dein Wort zu verkünden, es zu studieren, es sicher zu können, um eine Gemeinde vor Irrlehren und Falschlehren zu bewahren. Und ich bitte dich darin, uns in diesem Bemühen auch zu segnen, indem du uns das Gelingen schenkst, offene Augen, das zu erkennen und auch wie wir mit den Schwierigkeiten, die wir in unserer konkreten Situation als kleine Gemeinde in Stendal haben, wie wir da umgehen können und sollten und wie Diakone dabei helfen können. Ich bitte dich, dass du Viktor und Daniel besonders ausrüstest, sie, ihre Frauen, zu dem machst, wie du einen Diakon und seine Familie haben möchtest. Dass du uns aber auch aufmerksames, prüfendes Vermögen schenkst, es anhand deines Wortes auch zu prüfen. Es ist unser Wunsch, dass dein Wort in aller Reinheit in unserer Stadt weiter verkündet wird und hoffentlich bald auch weit über diese Stadt hinaus. Amen.